Wir sind das Portal Eigentümlich Frei und der Sender Lightbeat Radio mit der Sendung Asozial, dem marktradikalen Kommentar zur Politik und dem ganzen Rest von und mit Sascha Tamm.
Herzlich willkommen zur letzten Ausgabe von Asozial vor Weihnachten. Ich freue mich über alle, die mir zuhören oder auch zusehen und widme mich heute einem Thema, das uns die nächsten Jahre beschäftigen wird innerhalb der Europäischen Union. Und es wird uns beschäftigen, weil die Europäische Kommission es so will. Und nicht nur die Europäische Kommission, aber um die geht es erstmal. Ich beschäftige mich mit dem Green Deal. Der Green Deal ist ein großes Projekt, was auf europäischer oder auf EU-Ebene vorangetrieben werden soll. Viel Geld kosten soll, ich werde aber nicht über Summen heute hier reden, und sehr viele Konsequenzen haben wird. Und um es zu rechtfertigen und populär zu machen, hat man sich eines rhetorischen Mittels bedient. Hätte es ja auch irgendwie anders nennen können. Zweiter europäischer Plan zur Verbesserung der Umweltsituation und Rettung des Weltklimas zum Beispiel. Hat man nicht gemacht. Man hat Green Deal gesagt und man hat Green Deal gesagt, weil man positive Assoziationen wecken will. Und dabei spielt man an auf den New Deal von Präsident Roosevelt, der diese positiven Assoziationen tatsächlich bei vielen hervorruft. Ich werde heute deshalb zuerst etwas über den New Deal sagen, ob das denn wirklich so ein Erfolgsmodell war. Zweitens sage ich dann was über den Green Deal und die Gemeinsamkeiten, die er mit dem New Deal haben wird. Und drittens sage ich dann etwas dazu, warum das alles No Deal ist und warum es darum geht, Deals, also freiwillige Geschäfte, freiwillige Abkommen, freiwillige Verträge zu verhindern. Das ist nämlich eine der Gemeinsamkeiten zwischen New Deal und Green Deal. Beginnen wir zunächst mit dem New Deal. Im Jahr 1933 wurde Präsident Roosevelt, FDR, ins Amt eingeführt. 1932 wurde er gewählt. In einer Phase, in der in den USA tatsächlich eine sehr große Wirtschaftskrise herrschte. Hohe Arbeitslosigkeit, viele Menschen hatten ihre Bankguthaben verloren. Es sah also ziemlich schlecht aus. Es gab erste Zeichen der Erholung. Aber die allgemeine Situation war weiterhin sehr schlecht. Roosevelt und die ihn unterstützten, war ein Zeichen, oder war ein Symbol, genauer gesagt, der Hoffnung für viele Menschen. Deshalb haben sie ihn auch gewählt. War ein Demokrat. Und er war mit einer Rhetorik, einer sehr mächtigen Rhetorik, im Wahlkampf gestartet, die noch nicht mal hundertprozentig vermuten ließ, was er dann tun würde oder was er zu tun versuchte. Er redete im Wahlkampf noch von Hindernissen für die Wirtschaft, von zu hohen Steuern und so etwas. Nachdem er die Macht übernommen hatte, das Weiße Haus übernommen hatte, machte er eine etwas andere Politik, führte den New Deal, der unterscheidet sich in zwei Phasen, gehe ich kurz noch drauf ein, also den ersten New Deal ein, indem es darum ging, in seiner Rhetorik, Menschen in Arbeit zu bringen, Armut zu lindern und bestimmte Schwächen des Bankensystems zu überwinden. Auf das Letzte komme ich hier gar nicht so sehr. Ich komme jetzt bloß auf eins zurück. Er hat dabei auf eine weit verbreitete Vorstellung darüber, was die Ursachen der großen Depression waren, zurückgegriffen. Nämlich, dass irgendwie der ganze Kapitalismus außer Rand und Band gekommen sei, dass das eigentlich daran liegt, es wurde mal zu viel produziert, mal zu wenig und so weiter. Die Preise waren nicht fair und nicht gerecht. Das waren so eine allgemeine Erklärungsmischmasch, auf das er aufbaute. Es war also eine kapitalismus-marktwirtschaftlich kritische Agenda. Und es entsprach vor allem nicht den tatsächlichen Verhältnissen. Die Krisen, die aufeinanderfolgenden Krisen, die zur großen Depression geführt haben, waren Krisen, die auf eine verfehlte Geldpolitik, nämlich die eine Politik des sehr billigen Geldes eine ganze Menge Jahre vorher, im Nachgang des Ersten Weltkrieges, zurückgingen und die dann Anpassungskrisen mit sich gebracht haben, verstärkt dadurch, dass durch technischen Fortschritt, wissenschaftlichen Fortschritt in der Landwirtschaft, aber auch überall sonst gigantische Produktivitätsgewinne da waren und es natürlich tatsächlich Anpassungskrisen gab, auf die dann schließlich in einer Weise geantwortet wurde, 1930, die die Katastrophe noch viel größer machte, nämlich mit der Einführung von Zöllen. Das muss man Roosevelt zugutehalten. Das fand er keine gute Idee, hat er auch dagegen Wahlkampf gemacht und das war auch natürlich keine gute Idee. Was er aber für eine gute Idee hielt, war, die Preise für alle möglichen Güter zu regulieren und massiv öffentlich zu investieren. Zumindest zu Beginn noch mit dem Versuch, sich dabei nicht zu stark zu verschulden. Also manche Exzesse, die dann später in der amerikanischen Staatsverschuldung bis heute dann kamen, die hat er zumindest in den ersten Jahren des New Deal, im First New Deal, nicht zu verantworten. Aber es entstanden, und das ist das Interessante, es entstanden eine unglaubliche Anzahl von Behörden und die Bundesbehörden, Behörden in Washington, und die haben sich in alles Mögliche eingemischt, in das Preissetzen. Sie haben investiert, Infrastruktur gebaut, Autobahnen auch, Highways, Freeways, alles mögliche andere. Und zwar zentral finanziert und zentral gesteuert. Es gab große Arbeiterarmeen. Die hießen nicht Arbeiterarmeen, aber sie waren nicht viel anderes. Sie waren staatliche Beschäftigungsprogramme. Ein Effekt davon ist Mount Rushmore, diese vier Präsidenten, die da in den Berg gehauen wurden. Das ist auch keynesianisch. Wir hauen irgendwas in den Berg, wer das nun ist und ob das schön ist oder nicht schön ist, ist auch ganz egal. Auf jeden Fall ist beeindruckend. Das war etwas, was er getan hat. Er hat faire Preise für alle möglichen Güter vorschreiben lassen, zentral. Er hat Kartelle befördert. Er hat zentrale Lohnverhandlungen und die Durchsetzbarkeit dieser Löhne befördert. Während des ersten New Deal, der übrigens am Rückgang der Krise keinen sehr großen Anteil hatte. Es begann langsam wieder Investitionen und möglicherweise hat er sehr viel, oder wahrscheinlich in den Worten auch von, oder in der Analyse von Milton Friedman, hat er eine ganze Menge dieser Investitionen eher verlangsamt, dadurch, dass er auch staatlich investiert hat. Also in dieser ersten Zeit jedenfalls gab es noch großen Widerstand dagegen von Seiten des obersten Gerichts der USA. Es hat ihn zum Wahnsinn getrieben, dass die vieles einfach als Einmischung in die Angelegenheiten der einzelnen Bundesstaaten betrachtet haben und die Auslegung der Verfassung, die es gestattet, Fragen zentral zu regeln, die für den Handel zwischen den Staaten relevant sind. Die Auslegung hat Roosevelt sehr weit versucht und der Gerichtshof, der Supreme Court, hat ihn zurückgepfiffen. Hat dann dazu geführt, dass er eine ganze Menge Richter, als er die Möglichkeit hatte, ausgetauscht hat. Er wollte sogar, auch wird heute auch wieder diskutiert übrigens von einigen, den Supreme Court erweitern, damit er mehr Richter ernennen kann, damit ihm das nicht mehr passierte. Der Erfolg auch bis zur zweiten Wahl war nicht sehr groß. Die Unterstützung, die geradezu die Anbetung, die ihm danach widerfahren ist, also noch viel später, nach dem Zweiten Weltkrieg, vor allem nach seinem Tode, die war bei seiner ersten Wiederwahl nicht da. Die Wiederwahl ist dann zwar gelungen, aber es gab massiv Gegenwind. Und dann kam der zweite New Deal, Der hat dann ein paar der Behörden wieder eingeschränkt, die er geschaffen hatte beim ersten Mal, hat aber sehr viel weitere Einschnitte gebracht mit zentralen Sozialstaatsinstitutionen, mit Social Security, mit vielem anderen, sehr vielen Mechanismen, die in den USA da sind und mit Preiskontrollen in vielen Sektoren, einem Lizenzierungsverfahren in vielen Sektoren, dass da nicht einfach irgendwelche eindringen konnten in die Märkte, die teilweise bis heute bestehen und wenn sie abgeschafft wurden, oft erst von Ronald Reagan abgeschafft wurden, sehr, sehr viel später. Insgesamt war der wesentliche Effekt des New Deals eine Zentralisierung von Macht in der Zentrale. Ich gehe jetzt nicht weiter darauf ein, was die ganzen wirtschaftlichen Entwicklungen dann auch noch mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun hatten. Roosevelt ist ja dann mehrfach wiedergewählt worden noch. Was klar ist, er hat zahlreiche Behörden und auch zahlreiche Mechanismen geschaffen, die Macht im Zentrum konzentriert haben. Nicht unbedingt in der Hand des Präsidenten, sondern in der Hand von sehr vielen Agenturen, Administrationen, was auch immer. Das ist der wesentliche Effekt. Und er hat dann einen Supreme Court gehabt, der ihm das hat durchgehen lassen. Er hat auch Abgeordnete natürlich gehabt, die mitgemacht haben. So ganz einfach kann er dem Präsidenten den USA Gesetze nicht erlassen. Das ist die wesentliche Tendenz. Eine massive Regulierung, eine Einschränkung der Vertragsfreiheit, nicht nur bei Lohnverhandlungen, sondern auch bei Preisen für Güter. Eine massive Regulierung mit zahlreichen Agenturen der Landwirtschaft, der Produktionsmengen, von vielen anderen Dingen. Das ist das, was New Deal war und was über lange Zeit die Wirtschaft der USA und auch die Freiheit in den USA sehr stark geschädigt hat. Vor allem dann nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Zweite Weltkrieg war noch eine Sondersituation, aber danach wurden diese bürokratischen Fesseln, diese zentralisierten Fesseln, die der New Deal der Wirtschaft angelegt hatte, immer deutlicher. Auch die Macht der Gewerkschaften ist von ihm, die haben ihn immer unterstützt, sehr stark befördert worden. Und es ist die Herausbildung von freien Vorsorgeinstitutionen behindert und verhindert worden. Aber, das lasse ich, weil ich darauf zurückkomme, ihm als einziges Gutes, er hat versucht, hat eine Freihandelsagenda, zumindest versucht. Er hat die Gesetzgebung ausgehöhlt und abgeschafft, die dazu geführt haben, dass die USA auf sehr viele Güter große Zölle erhoben haben. Aber er hat das eben ersetzt. Die sollten bestimmte Gruppen, Zölle sollen immer bestimmte Gruppen schützen. Sie sind nie für das Gemeinwohl gut. Er hat diese Gruppen dann anders geschützt. Die Bauern zum Beispiel, die zu viel produziert haben. Auf einmal. Und hat ihnen ansonsten so auf andere Weise die Anpassungsprozesse erspart. Die natürlichen Investitionsprozesse, wo Investitionen dahin fließen, wo sie am gewinnversprechendsten sind. Und da kommen wir zum Green Deal, denn da geht es auch um Investitionen. Auch bevor ich zum Green Deal komme, komme ich noch, das ist keine Investition, aber ein Hörerbeitrag, komme ich noch dazu. Sie können für diese Sendung und für alle anderen Audioformate und Videoformate, die auf dem Kanal von Eigentümlich Frei und auf zahlreichen anderen Podcasts und anderen Kanälen laufen, auch gern bezahlen. Wir würden uns alle freuen. Der Link ist eigentlich in allen Formaten direkt darunter zu finden. Sie können für das gesamte Portfolio bezahlen. Sie haben aber auch die Freiheit zu wählen und nur ein oder mehrere Audio- und Videoformate anzuklicken und zu bezahlen. Das würde uns alle, die wir uns hier beteiligen, freuen. Und das war der Werbeblock. Jetzt kommen wir endlich zum Green Deal. Dafür können Sie nicht bezahlen. Ich sage Ihnen schon heute, dafür müssen Sie bezahlen. Und zwar auf ganz verschiedene Weise. Der Green Deal wird Milliarden über Milliarden verschlingen an Investitionsmitteln und an vielem anderen mehr. Und er ist das Flaggschiff Schiff, Projekt, das Projekt, unter dem sich alles vereint in der Europäischen Union, zumindest alle Kommissare. Es geht darum, den Klimawandel zu bekämpfen und Europa insgesamt grüner zu machen. Und es geht, wenn man die ganzen Dokumente liest, die die Europäische Union schon dazu verfasst hat, vor allem auch darum, soziale Gerechtigkeit in Europa zu schaffen. Was das nun mit Grün und Nicht-Grün zu tun hat, kann man sich fragen. Genauso wie man sich fragen kann, ob der New Deal was mit Gerechtigkeit zu tun hatte. Eher nicht. Er hatte was damit zu tun, bestimmten Gruppen was zu geben. Und das ist beim Green Deal nicht anders. Aber das ist ein Punkt, auf den ich jetzt gar nicht eingehen werde. Sondern ich werde versuchen, mir mal vorzustellen, was die strukturellen Ergebnisse sein werden. Denn die Europäische Kommission unter Führung der Kommissionspräsidentin, die ja bekanntlich aus Deutschland kam und in einem ganz demokratischen Verfahren von den Wählerinnen und Wählern, ach nee, waren nicht die Wählerinnen und Wähler, aber ist egal, auf jeden Fall in einem demokratischen, transparenten Verfahren dort zur Kommissionspräsidentin gemacht wurde. Jedenfalls, diese Kommission will Europa transformieren, das sagen die auch ganz so. Und zwar alle Lebensbereiche. Nicht nur die Wirtschaft, nicht nur die Energiegewinnung, nein, alle. Denn der Green Deal greift in alle Lebensbereiche ein. Seine Transformation aller Lebensbereiche kann man nachlesen. Und dazu braucht man natürlich eines, das steht in den Dokumenten übrigens noch nicht drin. Dazu braucht man Kompetenzen, Neuauslegungen von Kompetenzen und man braucht Apparate, Institutionen. Und genau das ist letztlich das wesentliche Ziel des Green Deal. Ob der CO2-Ausstoß dabei reduziert wird, ist eine ganz andere Frage. Meiner Ansicht nach wird er sowieso reduziert. Und ich denke, er würde auch noch viel schneller reduziert, wenn man Deals zulassen würde, wenn man nicht die Gesellschaft, die ganze europäische Gesellschaft und alle Lebensbereiche dafür transformieren möchte. Aber unter Transformation aller Lebensbereiche macht es die Europäische Kommission nicht. Europa soll ja schließlich der erste klimaneutrale Kontinent werden und Vorbild für die ganze Welt. Ich dachte immer, Deutschland will Vorbild für die ganze Welt werden, aber wenn Europa nun Vorbild für die ganze Welt wird, ist das natürlich noch schöner. Am besten Europa unter deutscher und französischer Führung. Nun, um hier das bloß mal klarzustellen, ich glaube, dass die Europäische Union tatsächlich sehr viele Vorteile gebracht hat für die Menschen, und zwar aufgrund der vier Freiheiten, aufgrund der Bewegungsfreiheit, aufgrund eines einheitlichen Raums für individuelle Rechte. Doch dazu trägt es irgendwie gar nichts bei, das weiter noch auszubauen, diese Freiheiten, dazu trägt der Green Deal überhaupt nichts bei. Das kommt ja überhaupt nicht vor, das Wort, ich weiß nicht, ob das Wort Freiheit vorkommt, glaube ich eher nicht. Es kommt vor, dass sich alle Menschen transformieren müssen, alle Lebensbereiche. Und dass Investitionen gleich mal von der Europäischen Kommission gemacht werden oder von der Europäischen Union. Die Kommission kann das ja nicht alleine, aber sie hat natürlich außerordentlich willfährige Helfer im Parlament. Die wollen auch gerne Europa transformieren. Und zweitens, dass private Investitionen in die richtige Richtung gelenkt werden. Das heißt, es sind dann gar keine so richtigen privaten Investitionen mehr, jedenfalls keine mehr, die sich darin bewähren müssen und darin rückzahlen oder auszahlen müssen, dass man auf der Basis dieser Investitionen irgendjemand irgendwas verkauft, was der freiwillig kauft, sondern die werden staatlich irgendwo hingelenkt, absolut gegen Garantien. Es sind vielen dieser sogenannten Private-Public Partnerships zum Beispiel so, da kriegen die Unternehmer Garantien. Und dann sagt man, das ist zu viel Kapitalismus oder zu viel für die Unternehmer. Nee, das ist zu viel Planwirtschaft. Und das findige Unternehmer davon profitieren wollen, ist ja auch ganz klar. Ich würde auch lieber investieren mit Garantien. Staatlichen Garantien, für die alle gerade stehen. EU-Garantien, für die alle gerade stehen. Würde ich lieber investieren. Aber hat letztlich nichts mit einer freien Marktwirtschaft zu tun, wenn ich mit Garantien investiere. Hat auch nichts damit zu tun, weshalb freies Unternehmertum tatsächlich ein Erfolgsgeheimnis ist. Nämlich, weil die lokalen Informationen, weil die eigenen, das eigene Wissen, die eigenen Präferenzen, die eigene Risikoabwägung, die eigene Risikoeinschätzung in Konkurrenz treten auf einem großen, in einer großen offenen Sphäre, die wir Markt nennen, mit anderen. Und weil sie dann, um sich zu amortisieren, darauf angewiesen sind, dass Leute irgendetwas freiwillig kaufen, irgendeine Dienstleistung freiwillig nehmen. Das schalten wir dann alles aus. Wir nennen es zwar noch Investition, aber es ist gar keine Investition. Und das will die Europäische Kommission. Und ich kann mir schon jetzt vorstellen, wie komplex die Regelungen sein werden, um dann überhaupt festzulegen, was denn eine richtige und was eine falsche Investition ist. Welche Regelungen denn für das Klima, aber auch für viele andere schöne Ziele denn noch erlassen werden muss, die in die Vertragsfreiheit eingreift. Welches Gesetz denn noch erlassen werden muss, welche kleinen Teilregelungen noch erlassen werden muss, das kann man sich alles noch gar nicht vorstellen, aber man kann es beobachten, nämlich beim Vorbild. Zumindest dem Namen nach, aber teilweise sonst. Der New Deal hat eine Unmasse an Behörden hervorgebracht, an Gesetzen. Und er hat einen Effekt gehabt, der private Investitionen eingeschränkt hat, in bestimmte Richtungen, in unproduktive Richtungen gelenkt hat, aus anderen Richtungen rausgehalten hat, der Anpassungsprozesse verlangsamt und nicht beschleunigt hat. Und genau das wird mit dem Green Deal auch passieren. Und das, was bleibt, werden Behördenregelungen sein. Die Investitionen, die sogenannten Investitionen, kann man aus marktwirtschaftlicher Richtung sagen, seien sie staatlich oder privater, formal privater Art, aber staatlich geleitet, werden sich natürlich nicht zuerst an den Bedürfnissen der Europäerinnen und Europäer, von denen immer geredet wird, orientieren. Und wenn sie schiefgehen, trotzdem, obwohl es Gesetze gibt, die das eigentlich nicht zulassen, dass diese Investitionen schiefgehen, das heißt, dass niemand die Dinge nutzt, die da produziert werden oder aufgebaut werden. Wenn sie schiefgehen, dann ist ja immer noch jemand da, der dafür haftet. Das ist aber eben nicht der Investor, sondern das sind die Steuerzahler. Und das ist das Entscheidende am Green Deal, dass ein größerer Bestandteil der Wirtschaft unter die Kontrolle von politischen Interessengruppen gestellt wird. Das war auch das Ziel des New Deal. Entschuldigung. Und deshalb, und damit komme ich zum dritten und letzten Punkt, ist das alles, trotz der schönen Namen New Deal und Green Deal, das Zurückdrängen von freiwilligen Mechanismen. Es bringt den Europäern nicht mehr Freiheit, es bringt ihnen natürlich auch nicht mehr Gerechtigkeit. Ob es ihnen mehr Umweltschutz bringt, das wage ich mal zu bezweifeln. Und ob es auf dem Weg hin zur großen Klimaneutralitätsführerschaft für Europa etwas bringt, das wage ich noch mehr zu bezweifeln. Weil eines der wesentlichen Merkmale, die auch deutsche Klimapolitik hat, aber jetzt auch europäische, ist, dass Politiker glauben, sie kennen die richtigen Technologien, sie kennen die richtigen Wege und sie können die Ziele vorgeben. Scheint mir vollkommen absurd und die Geschichte spricht auch dagegen. Der New Deal wird also nur ein bleibendes Erbe haben. Mehr Zentralisierung, mehr Verstaatlichung, mehr Hereinregieren in alle Lebensbereiche. Das Hereinregieren in alle Lebensbereiche ist ja gewollt. Die Transformation aller Lebensbereiche. Das ist das Ziel, das Leben aller Europäer in allen Bereichen zu beeinflussen. Das ist etwas, was ein bisschen irgendwie scheinbar doch mit der individuellen Freiheit kollidieren könnte. Weil Freiheit besteht darin, Dinge selbst zu entscheiden, so weit wie möglich nach den eigenen Interessen. Wie immer man die definiert, die können ganz unterschiedlich sein. Und so wenig wie möglich von politischen Interessen. Seien es Mehrheitsinteressen, seien es, wie es meistens ist, Interessen bestimmter Gruppen, die sich im politischen Prozess vernehmbar machen können, reguliert zu werden. So wenig wie möglich. Und wenn Menschen, was glaube ich tatsächlich der Fall ist, der Meinung sind, auch in ihrer großen Mehrheit, dass bestimmte Produktionsprozesse besser sind, bestimmte Produkte besser sind und andere schlechter, dann können sie da investieren und können auch die Produkte kaufen. All das ist möglich. Doch das würde nicht so richtig funktionieren für das Modell, was in Brüssel derzeit vorschwebt. Nämlich Investitionen staatlich zu leiten, auch Investitionen in Forschung. Niemand macht sich so richtig Gedanken, warum in bestimmte Forschung nicht investiert wird in Europa. In Forschung, die neben vielen anderen positiven Effekten auch positive Umwelteffekte hätten. Zum Beispiel biologische Forschung, gentechnologische Forschung, vieles andere. Macht sich niemand Gedanken. Macht sich vielleicht jemand Gedanken, aber jedenfalls nicht auf der höchsten Ebene. Also, New Deal und Green Deal wollten die Deals zwischen den einzelnen Bürgerinnen und Bürgern, zwischen den einzelnen Menschen einschränken. Und glaubten, es gibt eine bessere Instanz, Preise, Produktauswahl und so etwas vorzuschreiben. Natürlich gibt es auch große Unterschiede zwischen den beiden Modellen. Aber das ist etwas, was diesen sogenannten Deals gemeinsam ist. Und deshalb ist es eigentlich ein Beispiel für No Deal. Noch eine kleine Anmerkung, weil ich es vorhin schon angesprochen habe. Roosevelt hat zumindest zu Anfang auch etwas für den Freihandel getan. Die Europäische Kommission hat sich schon gleich ein Einfallstor für Protektionismus noch eingebaut. Und zwar richtigen Protektionismus, klassischen, mit Zöllen und so. Die haben sich nämlich überlegt, was ist denn nun, wenn die anderen Kontinente, Länder auf anderen Kontinenten, andere Volkswirtschaften der europäischen Führung nicht so ganz schnell folgen. Dann könnte es ja sein, dass sich bestimmte Industriezweige dort ansiedeln und nicht mehr in der Europäischen Union. Dafür haben sie schon das Einfallstor für Anpassungsmechanismen, vor allem also Zölle für Güter, die unter anderen Richtlinien hergestellt werden, wo zum Beispiel der CO2-Preis nicht so hoch ist, wo das nicht so eingepreist ist, wie die Europäer das einpreisen wollen oder wie die Europäische Kommission das einpreisen will. Da ist schon ein großes Einfallstor für Protektionismus. Das machen sie noch nicht, aber das haben sie da reingeschrieben, schon in ihre allerersten Papiere. Die ersten, die man jetzt lesen kann, haben ja nur ein paar Seiten, das ist noch sehr unkonkret. Aber allgemein sind die Parallelitäten zum New Deal und zu vielen dieser Tendenzen, dieser Zentralisierungs-, zentralen Regelungstendenzen, schon sehr offensichtlich. Teilweise auch in der Rhetorik sind sie offensichtlich. Es geht auch wieder um Gerechtigkeit. Es geht um große Probleme. Und es geht darum, dass die Autoren dieser Deals glauben, dass sie die Probleme, die sie selber definiert haben, vor allem lösen können mit massiver, detailgetreuer Intervention in die freie Interaktion zwischen Menschen. Das war's für heute. Wir werden sehen, was aus dem New Deal wird. Entschuldigung, das haben wir schon gesehen. Wir werden sehen, was aus dem Green Deal wird. Ich verabschiede mich wünsche allen angenehme Feiertage, schöne Weihnachten und wir hören uns dann bald wieder. Und tschüss.
Sie hörten die Sendung Asozial, den marktradikalen Kommentar zur Politik und dem ganzen Rest von und mit Sascha Tamm. Für Sie bereitgestellt vom Sender Lightbeat Radio und dem Portal Eigentümlich Frei. Bitte unterstützen Sie unsere alternative Medienarbeit durch eine Spende auf lightbeatradio.de oder durch ein Abonnement von Eigentümlich Frei über efmagazin.de. Helfen Sie uns, die frohe Botschaft auf vielen weiteren Podcasts zu verbreiten. Selbstbestimmung ist die Essenz der Freiheit, nicht Mitbestimmung.